SWR 2 Tandem.
Im Studio ist Fabian Ilsesser. Guten Abend. Ich beginne diese Sendung mit einem Zitat, und zwar von Frank Zappa, dem großen Rock und ja, eigentlich alle möglichen Stile Experimentierer. Der hat mal gesagt, Jazz ist nicht tot, er riecht nur komisch. Was sagt Rieke Katz dazu, unser heutiger Studiogast? Wie geht's dem Jazz oder speziell dem Jazz in Deutschland?
Ich denke, Jazz ist, was man daraus macht.
Und was machen Sie draus?
Ich mache ja selber mehr so Pop-Jazz, also ich sag mal eingängige Melodien, einen Groove, bei dem man mitgehen kann, Melodien, die mitsingbar sind, ans Herz gehen. Also eigentlich nicht diesen Jazz in dem Sinn, dass es total frei ist, also Modern Jazz oder total abgefahrener Jazz. Und ich glaube, Jazz hat ein bisschen so ein verstaubtes Ansehen, weil eben genau dieser Free Jazz, Modern Jazz, dieses Abgefahrene bei den Leuten im Kopf ist. Also wenn man den Leuten sagt, ich mache Jazz, das ist nicht meine Musik, das kann ich nicht hören. Und ich glaube, das liegt oft daran, dass sie gar nicht wissen, wie viel Jazz eigentlich zu bieten hat, wie viel Sparten es eigentlich gibt.
Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem, Rieke Katz. Und was der Jazz in Ihrem Fall zu bieten hat, das werden wir in dieser Sendung noch herausfinden. Frau Katz, That's Me ist Ihr drittes Album. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Also eigentlich ist es mein zweites Album. Ich habe davor nur ein Weihnachtsprojekt gehabt, aber nicht in dieser Formation. Also mit meiner Band, das ist mein zweites Album. Wie lange habe ich daran gearbeitet? Das ist immer ein ziemlich langer Prozess, weil man erstmal die Stücke schreiben muss und die auch mal so weit bringen muss, dass die überhaupt aufnahmefähig sind. Von dem, wie die arrangiert sind und wie die einfach auch insgesamt von der Komposition dann sind, dass die sozusagen reif genug sind.
Aber setzen Sie sich dann hin und sagen so, heute muss mal wieder ein Song fertig werden oder lassen Sie sich da ganz treiben vom Bauchgefühl und wie es Ihnen gerade geht?
Lieber Zweiteres, aber das geht natürlich auch nicht immer. Meistens ist es schon so, dass ich irgendwie spazieren gehe oder was ganz anderes mache, duschen und dann fällt mir irgendwas ein und ich denke, das ist aber eine schöne Linie. Und dann singe ich die halt so vor mich hin und dann kreist die in meinem Kopf und irgendwann hat sich was rauskristallisiert, was ich besonders schön finde. Und wenn ich total viel Glück habe, ist aber sehr selten, habe ich dann auch Zeit und kann mich damit beschäftigen. Meistens ist aber so, ich muss dann natürlich genau los, wenn mir was einfällt. Und mittlerweile nehme ich die Sachen dann auf mit dem Handy.
Auf dem Telefon, ne? Das geht ja heute alles, ne?
Genau, dann nehme ich die Sachen auf. Manchmal ist es so, dass es dann nicht weggeht, also dass es dann einfach irgendwie präsent bleibt in mir oder in meinem inneren Ohr. Und dann beschäftige ich mich da auch zeitnah damit, aber manchmal liegen Sachen auch lange. Und dann habe ich einen Moment, wo ich Zeit habe und Muße und entspannt zu Hause bin und mir denke, jetzt hätte ich aber auch mal Lust, dann mache ich die wieder auf und dann kommt was dabei raus.
Und wenn Sie es dann aufnehmen, also beziehungsweise dieses Album aufgenommen haben, man kann ja jetzt nicht einfach, Sie werden jetzt nicht ein Studio irgendwo rumstehen haben, wo Sie jederzeit rein können, sondern das muss ja dann auch
noch
passen.
Noch nicht ganz.
Das heißt, da muss dann im Grunde, da tanzt dann die Mannschaft an und dann wird das in mehreren Tagen am Stück wahrscheinlich hintereinander aufgenommen, oder?
Ja, also bei That's Me war es so, dass ich den Andy Pfeiler, das ist der Gitarrist von der Nils Landgren Funk Unit, gewinnen konnte. Der hat mit mir noch ein bisschen die Songs arrangiert. Ich wollte gern, dass er mitspielt auf dem Album und dann hat er angeboten, wenn wir zu ihm kommen nach Stockholm, weil er hat auch ein kleines Studio bei sich, dann würde er seine Band fragen, ob die das mit uns einspielen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, cool, warum nicht? Lass uns das doch machen. Und dann haben wir eben eine Woche ausgemacht und sind eine Woche nach Stockholm geflogen und haben das dann aufgenommen.
Also nur Sie und die Musiker kamen dann alle von ihm?
Genau.
War das aber dann nicht auch ungewohnt, das nicht mit Ihren eigenen zu machen?
Ja, eigentlich nicht. Mhm. die waren einfach so gut und so versiert und wir haben uns so schnell als Gruppe gefunden und auch, ja, also schätzen und gut kennengelernt, dass es einfach sich super ergeben hat.
Das sind aber schon prominente Namen, also Nils Landgren, sehr bekannter Jazzmusiker aus Skandinavien oder ich nenne nochmal einen anderen, Jo Kraus, der auch auf dem Album, glaube ich, zu hören ist.
Ja, er spielt jetzt ein Solo auf dem Album.
Genau, und der sie jetzt aber auch regelmäßiger begleitet bei den Auftritten, ist ja bekannt geworden als Trompeter des Duos Tap 2 oder auch der Jazzkantine, ne? Das waren in den 90er Jahren so Projekte, die in Deutschland erstmals Jazz mit Pop kombiniert haben und auch so ein bisschen aus diesem Kneipenkeller-Image rausgeholt haben, kann man, glaube ich, sagen. Woher kennen Sie Jo Kraus?
Das lief eigentlich über mein Label. Ich bin bei Herbie Marty Music, das ist ein Label aus Karlsruhe. Und der hat einen Kontakt zum Jo Kraus und haben uns gedacht, da wäre eigentlich Jo Kraus der richtige Mann für ein schönes Solo. Und dann haben wir ihn angefragt und hat gesagt, der Song gefällt ihm, das möchte er gern machen. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Also ich habe ihn erst bei meinen Auftritten dann richtig kennengelernt, also persönlich kennengelernt. Ihm hat dann einfach die Musik gefallen, hat gesagt, er möchte es auch machen, möchte mich unterstützen.
Und das ist wahrscheinlich schon ein ganz schönes Gefühl, wenn man da so einen alten Hasen neben dran hat, oder?
Ja, sehr cool. Man kann es nicht anders beschreiben. Es macht sehr viel Spaß, es ist wirklich cool.
Gibt es da noch eine Ruhe zusätzlich nochmal? So, wenn man da live unterwegs ist?
Ja, gibt auch eine Ruhe. Das, also natürlich, wenn man sonst, sind wir normalerweise ohne Extrabläser unterwegs. Es geht nur bei größeren Sachen. Und dann ist natürlich erstmal wieder, okay, wer übernimmt jetzt welchen Part? Da muss man sich natürlich noch ein bisschen, sag ich mal, anders einstellen. Aber der hat einfach eine super Präsenz und Ausstrahlung und der bringt es dann mit auf die Bühne und es macht einfach total viel Spaß. Also wir hatten einfach einen Abend Spaß.
Hat man im Jazz eigentlich viel mit Diven zu tun? Also auch so mit Star-Allüren? Von wegen, so kann ich nicht arbeiten?
Nee, also es gibt sicherlich immer mal wieder Menschen, die einfach ein paar, ja, die es viel weiter geschafft haben schon. Aber ich denke, das liegt größtenteils daran, dass es wenig Allüren gibt, weil die meisten Jazzer nicht innerhalb von einer Sekunde total bekannt geworden sind. Sondern alle haben klein angefangen und haben sich hochgekämpft und haben auch gerade in der Branche, die jetzt auch nicht finanziell so gut gestellt ist, sich da durchgekämpft und ja, Durchhaltevermögen gezeigt, dass alle wissen, was eigentlich da dran hängt.
Und auch die Arbeit, die drin steckt.
Auch die Arbeit, die drin steckt und auch was dazu, alles dazugehört. Und ich glaube, das ist was, weshalb es nicht so viele gibt, wie es wahrscheinlich in anderen Bereichen gibt.
Also im Rock oder Rap oder wo auch immer. Frage wäre auch noch, also es gibt ja nicht die Jazz-Szene, die Szene. Also Jazz ist total weit aufgefächert, ne? Aber Sie machen ja, Sie sagten das vorhin schon vor der Sendung, ich mache ja keinen Jazz-Jazz in Anführungszeichen, sondern Pop-Jazz. Also sprich, da sind Melodien drin, da ist ein Rhythmus, der leicht erkennbar ist und sich auch nicht alle 30 Sekunden oder so verändert oder in wilden Solos verendet. Ist denn Jazz-Pop in der Szene noch ein Schmuddelkind oder ist man da heute nicht mehr so streng? Oder sagen die, ach Gott, die sich da beim Pop anbiedern wollen?
Ja, also Pop-Jazz oder Smooth-Jazz, das gibt's schon viel. Also Till Brönner macht's vor, dann gibt's viele so.
Auch Trompeter, ja.
Ja, gibt's auch viele so Lounge-Compilations oder sowas, gerade in Bars, Cocktailbars oder sonst was. Hört man oft so Sachen, wo man dann auch was mal so in die Smooth-Jazz-Ecke packt. Jetzt Pop-Jazz. Es ist so, dass es immer mal wieder schwierig ist. In Jazzclubs zum Beispiel bin ich eigentlich zu poppig. Und in richtigen Pop-Locations bin ich eigentlich zu jazzig. Also es ist schon eine Nische, die hoffentlich ein bisschen mehr kommt. Denn ich stelle immer wieder fest, dass aber die Leute die Musik eigentlich total ansprechend finden. Gerade weil es nicht zwei Akkorde hat, aber trotzdem man eine Melodie mitsingen kann. Oder man kann mitgrooven oder man kann einfach mitgehen. Und ja, wir werden schauen, was so die Jazzclubs auch in Zukunft treiben, damit sie auch in Zukunft Publikum haben.
Und nicht nur die Eckensteher. Rieke Katz zu Gast bei SWR 2 Tande. Wir haben viel gesprochen über das Album That's Me, aber jetzt sollten wir wirklich mal was hören und das ist der Titel Butterfly.
You don't wanna do. There's no use being bothered, 'cause your time is right here and every moment is new. Fly, butterfly, as the day passes by. Alright, there are signs in the sky if you open your mind and try. If you try, being free is a fight and the state of mind. You can spread stuck on the ground. Fly, butterfly, as the day turns to night. If you like, you can be a
Butterfly, ein Titel von der CD That's Me, die Mitte April erschienen ist. Es ist das aktuelle und zweite Album der Sängerin, Pianistin und Songschreiberin Rike Katz aus Karlsruhe, die heute unser Tandemgast ist. Rike Katz, aufgenommen wurde dieses Album in Stockholm, Sie hatten es vorhin erzählt, und zwar beim Gitarristen des sehr bekannten Jazzmusikers Nils Landgren. Der hat es dann auch produziert oder haben Sie dann doch immer noch das letzte Wort gehabt?
Der hat schon seine Meinung kundgetan, aber schlussendlich habe ich dann schon gesagt, wie ich es gerne hätte. Mhm. Wir haben auch die Band in Stockholm eingespielt und haben dann die Vocals im Bauer Studios gemacht und dort haben wir es auch mischen lassen, also in Ludwigsburg.
Dann wieder,
genau. Und der Philipp Heck, der das da gemacht hat, der hat dann auch noch ein bisschen, sagen wir mal, seine Erfahrung kundgetan.
Das kann man ja auch immer in so hinten auf den Credits, also auf den technischen Angaben, ja, den genau. Beipackzettel von CDs und früher Schallplatten lesen. Das wurde ja auch früher oft schon gemacht bei Rockbands, dass dann jedes Instrument irgendwo anders entsteht. Aber stelle ich mir gerade als Sängerin irgendwie ein bisschen komisch vor, wenn man dann da gar keine Band mehr hat und nur noch zu den Backing-Tracks, wie man sie nennt, singen muss. Wie ist das?
Ja, das ist schon...
Man singt, besonders. Man singt ja eigentlich in einem leeren Raum, da ist nur noch der Techniker dabei. Ne?
Genau, es ist der Techniker dabei und ein Kopfhörer. Ja, es hat auch Vorteile, weil wenn man so eine begrenzte Zeit hat, wie wir jetzt, dann auch noch Vocals aufzunehmen, das würde einfach nicht funktionieren.
Also dann, man würde das alles live machen. Ne?
So, genau. Also, aber
hochriskant. Ne?
Hochriskant, und aber dafür war das Studio auch nicht ausreichend groß, in dem Fall jetzt. Also so, wie wir es gemacht haben, war es für die Sache das Beste.
Sie haben sich als Beispielsong, als ersten Beispielsong dieses Albums den Titel Butterfly gewünscht. Was ist eigentlich so faszinierend an fliegenden Ex-Raupen, dass seit Jahrzehnten immer wieder Songs über sie geschrieben werden? Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund von Nicole, oder auch was war das andere, der Butterfly, da habe ich den Komponisten vergessen. Also
ich glaube, nee, ich muss anders anfangen. Meine Lieblingstiere sind Schmetterlinge. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich auch auf den Titel gekommen bin. Aber was mich fasziniert an Schmetterlingen ist, glaube ich, dass sie, wenn sie aus dem Raupenstadium draußen sind, schön, meistens bunt, oft farbig sind und zerbrechlich. Und wenn man sich ganz langsam einem Schmetterling nähert und man sich Mühe gibt, dass man ihn nicht erschreckt, bleibt er da. Wenn man das nicht tut, dann fliegt er weg. Und ich habe in der Zeit angefangen, Schmetterlinge toll zu finden, in der ich aus einer alten Beziehung rausgekommen bin und sehr verletzlich und zerbrechlich war. Und irgendwie habe ich mich da wiedergefunden. Und das ist was, auch wenn ich das glücklicherweise nicht mehr bin, wo sich praktisch diese Symbolik mit dem Tier aber irgendwie gehalten hat.
Und manchmal hat man Glück und wenn man ganz still steht, setzt sich sogar mal einer auf die Handfläche. Ne?
Das wär's, ja.
Ist mir schon passiert. Sie haben mit 16 Jahren begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen, noch in ihrer Heimatstadt Nagold.
Ja.
War das aus eigenem Antrieb oder hatte da irgendwie ein Lehrer vielleicht oder eine Lehrerin oder Verwandte gesagt, Kind, aus der Stimme, da musst du noch mehr machen?
Nee, da gab's einen Flyer von der Musikschule, sie hätten eine neue Lehrerin für Gesangsunterricht und man könnte da jetzt mal so ein bisschen schnuppern.
Also hatten Sie irgendwie vorher schon mal gesungen im Chor oder so?
Ja, ich habe seit der 5. Klasse im Chor gesungen und eigentlich auch schon in der Grundschule. Also ich habe immer schon viel gesungen, auch vor mich hin gesungen und meine Mutter ist auch sehr musikalisch. Das hat auch zu Hause irgendwie stattgefunden, Musik. Ich habe dann Querflöte gespielt und war dann eben auch schon an der Musikschule oder halt ja damit vertraut mit dem ganzen Umfeld. Und dann habe ich eigentlich so gedacht mit 16, ah ja, probieren wir doch mal.
Mhm. Ja. Und das klappte dann von Anfang an?
Also ich hatte erst Unterricht bei einer Lehrerin, die klassisch ausgerichtet war. Das war von Anfang okay, aber das hat nicht zu mir gepasst. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, da fühle ich mich mit meiner Stimme nicht zu Hause.
Denn Sie sind Mezzosopran, das gibt's ja auch im klassischen Repertoire ausreichend.
Das stimmt, aber ich bin kein Typ, der ein klassisches Vibrato prägt oder mit sich trägt und auch nicht gerne kultiviert. Also es ist irgendwie nicht so meins.
Das muss man dann schon haben.
Das frühe Werk gemacht, Barock oder sowas, oder noch früher, da sind sie schon klarer und gerader, die Stimmen, das stimmt schon, aber es hat mir irgendwie nicht so viel gegeben. Und ich meine, klar, da muss man dazu sagen, muss man ehrlich sein, ich war 16, ja. Ich habe halt auch abgezogen vom Musikunterricht keine Arien zu Hause gehört. Also so viel. Und dann habe ich aber intern gewechselt und bin zu einem Lehrer gekommen, der da breiter aufgestellt war und auch viel mehr Musicals und Pop-Sachen gemacht hat. Und das war dann eigentlich so da, wo ich gedacht habe, ja, jetzt fühle ich mich zu Hause.
Also auch das, wie man mit der Stimme dann umgeht. Eben kein Vibrato, klarer raus. Wobei gut, es gibt natürlich dieses Melisma, nennt man das, glaube ich, in diesen R&B-Sachen. Da wird ja auch unglaublich rauf und runter koloriert. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber das ist nicht ihres. Ne?
Nee, das, so dieses Verschnörkelte ist generell nicht so meins. Also auch,
weil Sie gerade ein sehr verschnörkeltes Oberteil anhaben.
Ist aber nur bunt. Nee, ich bin auch als Typ nicht so ein verschnörkelter Typ. Also ich bin bunt, ja, das stimmt, wie Sie schon gesagt haben. Ich habe mal wieder was Buntes an. Aber ich bin eher gerade raus. Ich sage auch die Sachen eher mal direkt. Also ich bin einfach als Typ nicht so ein verzierter, verschnörkelter Mensch, der sich jeden Tag irgendwie die Nägel macht oder so. Das kann auch total schön sein, aber das ist einfach nicht so meins.
War dann tatsächlich bald so in diesem Teenageralter schon der Traum da oder der Berufswunsch, Sängerin oder vielleicht sogar, naja, man kann es ja mal zugeben, haben Sie davon geträumt, Popstar zu sein?
Also das war eher so, dass ich mir das ganz lang überhaupt nicht zugetraut habe. Ja, also ich habe so in dem letzten Abitursjahr gedacht, ach, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist man fertig. Was soll man denn jetzt machen? Und eigentlich wollte ich schon gerne was mit Musik machen, aber was könnte man sich denn da vorstellen? Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, also wenn ich es mir vielleicht doch vorstellen könnte, ja, dann schon am ehesten was mit singen. Dann habe ich halt mal geschaut, gerade so dieser Pop-Bereich, also damals gab es noch nicht so viele Pop-Akademie und so, das war noch nicht ganz so hoch im Kurs. Und dann war auch klar, okay, so Privatsachen, das kann ich nicht finanzieren, also es muss dann schon was Staatliches sein. Und dann bin ich relativ schnell auf Jazz, auf ein Jazzstudium gestoßen.
Und sind dann nach Nürnberg gegangen und dort haben Sie das dann studiert an der Hochschule für Musik.
Genau.
Trotzdem nochmal, das klingt so, als wäre der Jazz eher eine Zufallsentdeckung gewesen. Das heißt, Sie hatten jetzt nicht, trotz eines offenbar musikalischen Elternhauses, zu Hause den ständigen Kontakt mit irgendwelchen Miles Davis-Platten oder so. Oder
Nee, überhaupt nicht. Meine Eltern sind klassische SWR1-Hörer.
Also die größten Hits der 60er, 70er.
Ja, also ich meine, da gibt's auch gute Musik, Earth, Wind & Fire und was man so alles kennt. Aber jetzt Jazz war jetzt bei uns zu Hause nicht so.
Den haben Sie wirklich, und das ist ein riesiges Feld, den haben Sie sich quasi erstmal selbst eröffnen müssen. Ne?
Ja, genau. Also als ich mich dann dafür entschieden hatte, ich möchte es machen, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und auch schon relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich so ein weites Feld ist, dass ich innerhalb von einem halben Jahr das gar nicht schaffe, mich damit so intensiv auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mir auch ein Jahr Zeit genommen nach dem Abitur, um mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten und mich da einfach auch intensiver damit zu beschäftigen.
Was haben die für eine Quote? Wie viele Leute wollen da hin? Wie viele Leute kommen da durch?
Oh, das hängt von der Hochschule ab. Meistens gibt es nur
ein. Also Nürnberg.
Das hängt immer von den Jahrgängen ab. Also bei uns waren es, der ganze Jahrgang bestand aus 9 Leuten und damit jedes Instrument, was Jazz macht. Also Gesang, Schlagzeug. Also kann man sich ausrechnen, je nachdem, wie die Stunden frei geworden sind bei den Dozenten, sind es dann halt 2 Sänger oder 1 Sänger und 3 Schlagzeuge. Also es wird dann aufgeteilt, aber üblicherweise sind 1 bis 2 Plätze pro Fach pro Jahr.
Also eine unglaubliche Auslese, muss man sagen, die Sie da geschafft haben.
Es ist eine extreme Auslese, ja.
Da kann man also stolz sein, oder?
Ja, es hat auch dann ein bisschen gedauert. Also ich habe es auch nicht beim ersten Mal gleich geschafft. Und ja, aber als es dann geklappt hat, umso besser.
Rieke Katz ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem auf dem zweiten Album That's Me. Da zeigt sie auch eine neue Seite von sich, nämlich sie singt auf Deutsch und da hören wir jetzt mal ein Beispiel, nämlich Nein.
Manchmal wünsch ich mir über den Dingen zu stehen, denn wär es nicht richtig, das ein oder andere Mal Nein zu sagen, ist ein Nein nicht auch ein Ja? Ein Ja zu mir, zu meinen Wünschen. Ein Ja zu meinem Leben. wollte ich können Nein sagen. Nur einmal nicht, nicht nach den anderen Fragen. Ich wollte ich können Nein sagen. Ich wollte ich können Nein sagen. Und müsst meine Wünsche nie mehr vertagen.
Nein, von Rieke Katz, die auf ihrem zweiten Album That's Me zum ersten Mal in ihrer Karriere auch auf Deutsch singt. Rieke Katz, könnten Sie sich das auch für ein komplettes Album vorstellen?
Das weiß ich offen gestanden noch gar nicht. Das Deutsche hat sich schlussendlich einfach ergeben. Es gab eine Idee und es gab irgendwie eine Melodie in meinem Kopf und irgendwie hatte ich nur einen deutschen Text. Und früher habe ich es auch manchmal so gemacht, dass ich dann, wenn ich einen deutschen Text hatte, den dann halt übersetzt habe und dann die Melodie wieder ein bisschen umgebastelt, dass das dann ausgeht mit den Silben. Und diesmal waren aber ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, aber eigentlich ist es gut. Also ich weiß nicht genau, ob es besser wird, wenn ich es jetzt noch irgendwie übersetze.
Aber es singt sich schon anders.
Singt sich deutlich anders. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum auf dem Album sowohl Englisch als auch Deutsch drauf ist. Denn es gibt viele Sachen, schnelle Sechzehntel oder rhythmische Dinge, die einfach in der doch weicheren englischen Sprache leichter auch zu singen sind oder auch flüssiger zu singen sind. Weshalb auch manche Titel, die ja irgendwie grooviger oder schneller sind, dann eben doch Englisch sind. Deshalb, ich habe mich da noch nicht dazu entschieden, ob ich irgendwie mich fürs eine oder das andere entscheiden will. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich ja diese Zweigleisigkeit, die im Moment auf dem Album ist, gar nicht schlecht finde.
Und Sie hadern also nicht mit Ihrer Muttersprache oder empfinden das als großen Kampf, dann da, sage ich mal, die entsprechenden Melodien und Rhythmen zu finden und natürlich auch die richtigen Worte?
Nee, wenn es eben passt. Also wenn ich die, so wie jetzt bei den Stücken, die auf dem Album sind, wenn ich die Idee schon hatte und dachte mir so, ah, das ist so und so und da könnte der und der Text dazu passen, dann ist es kein Problem. Also es ist dann schon so, muss man ehrlich sein, dass man ja im Deutschen auch als Zuhörer alles versteht und man sich beim Schreiben schon auch mehr Gedanken macht, ob man vielleicht bestimmte Worte anders wählt. Mhm. Und man hat aber einfach den Vorteil, dass man als Muttersprachler ja auch eine bildhafte Sprache verwenden kann.
Aber trotzdem, Sie sind relativ, also Sie texten, finde ich, gerade jetzt beim Titel Nein, sehr konkret. Da bleibt jetzt also nicht viel im Verborgenen, klare Aussagen. Und da finde ich, wenn man das macht, kann auch sehr schnell so eine Banalität vielleicht drohen, die man umgehen muss. Geht's Ihnen auch so?
Ja, das ist schwierig. Das stimmt, ja. Also umso konkreter das sozusagen wird, inhaltlich klarer und eindeutiger, umso mehr muss man natürlich aufpassen, dass es nicht banal wird. Das stimmt. Ich denke, dass es eine gute Mischung ist, wenn man es auch nicht nur über den Text macht, sondern auch über die Komposition, dass die eben auch nicht einfacher wird oder nur aus wenigen Elementen besteht, sondern da auch eine gewisse Fülle bestehen bleibt. Oder jetzt bei Nein zum Beispiel ist ja dann auch nochmal eine Bridge, die irgendwie eine andere Farbe reinbringt.
So ein Übergang, ja. Mhm.
Genau, also dass einfach das spannend bleibt.
Gibt es deutsche Texte, bei denen Sie wirklich wegrennen müssen, wenn Sie sie hören? Sie dürfen jetzt offen über andere Künstler lästern.
Ja, Texte, bei denen man wegrennen muss.
Also mir geht's immer also, so, wenn ich was von den Söhnen Mannheims höre.
Das kann ich jetzt gar nicht sagen bei den Söhnen Mannheims. Das sind bei mir eher so einzelne Titel, die ich dann irgendwie nicht ertragen kann. Ich muss offen gestanden sagen, meistens geht's mir dann so, wenn die Titel sich auf Teufel komm raus reimen müssen.
Oder wenn es so gröhlend hymnisch wird. Ne?
Ja, genau. Wenn es so eine Massenaktion wird und alle müssen
ein Hoch auf uns singen.
Das haben Sie jetzt gesagt. Also es ist vor allem dieses sehr Ja, dass man Dinge dann tausendmal sagen muss, sehr plakativ, ständig gereimt. Aus der anderen Perspektive ist es so, es ist schwierig, auf Deutsch zu schreiben. Und wenn man das dann wieder weiß, dann relativiert man manches vielleicht auch ein bisschen anders.
Lesen Sie gern Gedichte?
Habe ich früher viel gemacht oder gern gemacht. Das stimmt, aber das mache ich in letzter Zeit nicht mehr so. Ich schreibe dann Songs.
Sie sagten vorhin noch, Sie sind ein ziemlich schnörkelloser, direkter Mensch. Da muss ich aber doch nochmal nachfragen, wie dann der Jazz dazu passt. Denn Jazz ist ja oft unfassbar verschnörkelt. Ne? Oder zumindest sehr virtuos mit unendlich vielen Einzeltönen. Wer haut die meisten 32stel in einem Solo raus? Das hat man im Jazz schon.
Das stimmt, aber das hat man ja doch mehr im instrumentalen Jazz.
Und das hat Ihnen nie Freude bereitet. Man, Sie können ja auch, Sie spielen ja auch Piano. Ne? Wir haben ja auch noch Jazz-Piano drauf.
Ja, doch, das hat mir schon Freude bereitet. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, also ich bin da nicht so hochvirtuos. Ja, also ich kann da, wie soll man sagen, gut, ordentlich mich selber begleiten und auch ein bisschen improvisieren. Ein
paar Blue Notes raushauen.
Genau, aber lange nicht auf dem Niveau, wenn wie jetzt irgendwie ein Saxophonist da einen vom Leder zieht. Ja, also das kann ich nicht. Das übersteigt sozusagen auch die Kapazität, die ich da ins Instrument stecken kann oder konnte. Mhm. So habe ich noch nie Jazz betrachtet, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also natürlich ist Jazz auch mal verschnörkelt, aber ich glaube, es ist eher eine Art, eine interpretative Art, in der Jazz mit Melodien umgeht. Also Solis sind natürlich auch mal
einfach nur ein Zeichen von Virtuosität, dann
genau,
zur Schau stellen.
Das gibt es auch, aber jetzt gerade in dem Bereich, in dem man doch als Sängerin, also als Jazzsängerin tätig ist, geht es auch sehr oft ja darum, dass man aus einer Melodie eine Geschichte macht. Mhm. Und natürlich geht man dann auch her und verändert Töne oder macht mal eine Melodielinie anders oder zwei Kleinigkeiten ändert man irgendwie an der Linie. Aber es ist lange nicht so koloriert, wie man das im klassischen Sinne macht. Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Mhm. Schlussendlich haben wir die Musik nicht neu erfunden. Es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise.
Genau, Sie sagten ja gerade schon, also Oper, das ist nicht Ihres. Und da ist Ihnen, das ist eine Art von Koloratur, die man können oder auch wollen muss.
Mhm. Ja.
Welche Jazzsängerinnen bedeuten Ihnen selbst viel? Waren vielleicht auch Vorbilder?
Ja, also es gibt viele Sängerinnen, die man auch so kennt, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Diana Krall, also Sachen, die man viel gehört hat, gerade auch während dem Studium. Da könnte man jetzt noch ganz viele dazu nennen. Es ist aber so, dass ich über den Weg gar nicht dahin gekommen bin. Also ich habe die Leute eigentlich alle erst, als ich mich intensiv mit Jazz beschäftigt habe, entdeckt. Aber ich war so in meiner Teenie-Zeit so ein SWR3-Hörer. Und es gab eine Phase.
Seien verziehen.
Und es gab eine Phase, da haben die von Eva Cassidy immer Fields of Gold gespielt.
Auch, das ist ein Song von Sting eigentlich.
Genau, es ist ein Song von Sting. Und ich habe dann irgendwann gedacht, damals ist man noch in den Laden gelaufen und hat sich eine Maxi-CD gekauft oder eine Scheibe, wenn man das Geld hatte, ein komplettes Album. Und ich fand das cool und habe mir das Album gekauft und habe dann festgestellt, ah, die macht ja aber auch ganz andere Sachen.
Und eigentlich hat, eine Jazzerin.
Genau, und habe mir dann immer mal wieder ein anderes Album von ihr geholt und habe eigentlich damals im Nachhinein betrachtet, weil es war mir nicht so bewusst in dem Teenageralter, so den ersten Kontakt zu Jazz gemacht. Dadurch, dass ich eben über diesen Weg mir ein paar Platten von ihr gekauft habe und
Da lebte sie schon gar nicht mehr, oder?
Und da lebte sie schon gar nicht mehr, genau.
Muss
die ist
ja
schon gestorben.
Sagen,
ja. Also ich meine, es war eigentlich auch der Auslöser, warum sie überhaupt gespielt haben.
Also ich muss sagen, sie ist entsetzlich früh gestorben an Krebs. Ich glaube im Jahr 1996 mit 33 Jahren. Die Jazz-Pop-Sängerin Rikki Katz ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Rikki Katz, Sie machen nicht nur selbst Musik, sondern Sie bringen auch anderen welche bei. Nämlich haben Sie, glaube ich, schon während des Studiums gemacht. Ne?
Ja, ich habe relativ früh angefangen zu unterrichten. Am Anfang hatte ich auch gleich einen Kinderchor und Einzelschüler. Ja, Gesang, Stimmbildungsunterricht, ja.
Gehört das auch zum Studium dazu, sozusagen die Didaktik zu lernen? Oder?
Ja, also es kommt darauf an, was man wählt beim Studium. Man kann ein musikpädagogisches Studium machen oder einen künstlerischen Schwerpunkt. Und ich habe beides parallel gemacht. Und im musikpädagogischen Studium hatte ich eben dann auch Vorunterrichten, Didaktik, Methodik, was alles dazu gehört.
Weil Sie auch schon dachten, na ja, man weiß nicht, ob man mit Musik nur als Interpretin so über die Runden kommt?
Das war mir eigentlich von vornherein klar, dass das nicht reicht.
Eigentlich ein sehr realistischer Blick, da sind wir wieder beim Schnörkellosen. Ne?
Ja, so kann man es sehen, ja.
Ja, aber das ist jetzt nicht irgendwie schade, dass man das eben braucht.
Nee, in meinem Fall nicht. Ich denke, es gibt sicherlich viele Leute, die da sich damit sehr schwer tun, also Musiker, die sich damit sehr schwer tun. Aber ich arbeite unglaublich gern mit Menschen und mir hat es von Anfang an Spaß gemacht. Und wenn mir das nicht Spaß gemacht hätte, weiß ich auch nicht, ob ich es mir überlegt hätte.
Der Unterschied ist ja wahrscheinlich auch, dass Sie nicht an der Schule sind, wo es ein Pflichtfach ist, sondern an einer Musikschule unterrichten. Da kommen die Menschen, naja, wenn sie nicht gerade von ihren Eltern gezwungen werden, aber das ist, glaube ich, eher so der Klavierunterricht-Klassiker. Ne? Also ich glaube, die kommen dann schon von selber, ne?
Die kommen schon von selber, ja. Und ich habe auch sehr wenig ganz kleine, also Kinder, die dann sozusagen so, jetzt suchst du ein Instrument aus und machst du jetzt mal was. Das habe ich eigentlich gar nicht. Also die fangen ja im Schnitt bei 14 an und dann habe ich bis 50, zwischen 50 und 60 auch noch ein paar, also komplettes Altersspektrum durch. Aber dadurch, dass die sozusagen alt genug sind, dann kommen die auch, wenn die wirklich Bock drauf haben, um jetzt mal den ihrer Sprache zu zitieren.
Mhm. Schon mal passiert, dass sie denken, meine Güte, was für ein Talent.
Ja, also es gibt schon immer mal wieder ein paar Schüler, wo man denkt, oh, super, da lässt sich was draus machen, da kann man hinterher. Ich bin damit immer sehr vorsichtig. Also ich will ja auch nicht meine Schüler in irgendwas reinzwängen, was sie dann auch vielleicht selber nicht wollen. Mhm. Also ich probiere sie so gut es geht zu fördern, dass sie das machen können, was sie möchten. Und wenn jetzt ein Schüler kommt und sagt, er möchte morgen studieren, dann sage ich ihm auch, okay, aber das ist harte Arbeit und lege dann eine Schippe drauf und bin dann sicherlich auch strenger. Also ich habe auch schon eine Schülerin auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und dann ist natürlich klar, da muss man ja auch klar sagen, aber jetzt müssen wir hier
und?
Gas geben.
Hat sie es geschafft?
Ja, die hat es geschafft, ja.
Das ist toll, oder?
Das ist sehr toll.
Also das sind dann auch berufliche Erfolge jenseits der professionellen Interpretenlaufbahn, muss man sagen, Musikerlaufbahn.
Ja,
ne?
Genau.
Und wie kümmern Sie sich selber um Ihre Stimme? Also die Stimme ist ein hochsensibles Instrument, ist ja auch Spiegel der Seele, wie man sagt. Das muss ja einem also tunlichst am besten gut gehen, wenn man nicht gerade Blues machen möchte. Und deswegen, also wie kümmern Sie sich um Ihre Stimme? Wie schützen und pflegen Sie die?
Also ich bemühe mich vor alledem erstmal ordentlich viel zu schlafen. Das hilft nämlich. Man sagt, 8 Stunden sind Minimum. Schafft man natürlich auch nicht immer, aber ich bemühe mich, dass es einigermaßen geht, einfach als Erholungsphase für die Stimme. Ich trinke viel, ich trinke auch viel Tee. Man sollte es jetzt nicht übertreiben mit Alkohol und sonstigen Sachen. Das heißt nicht, dass man es nicht mal kann. Man muss einfach wissen, ja, man muss ein gutes Gespür für sich selber haben, dass man abschätzen kann, ist es heute ein Tag, an dem ich das machen kann, ohne dass es mir gleich die Stimme verhagelt, oder ist heute vielleicht ein Tag, an dem ich eh schon angeschlagen bin und sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein.
Und haben Sie ein tägliches Trainingspensum auch? Also so eine Art Stimmjogging, das Sie jeden Tag machen? Also so ein paar AOHs, ein paar Vokale rauf und runter singen?
Also ich habe ein Einsingprogramm, das mache ich aber nicht mehr täglich. Das kommt einfach drauf an, was ich sonst so in meiner Woche an Terminen habe. Wenn ich 3-mal die Woche zum Unterrichten gehe, dann singe ich ja meine Schüler auch ein und mache natürlich auch mit denen Stimmpflege und Stimmtechnik. Und dabei singe ich mich auch ein, wenn ich natürlich irgendwie 5 Stunden unterrichte, habe ich am Schluss auch genug Einsingübungen gemacht. Und an anderen Tagen, da kommt es einfach drauf an, was ich da für eine, ja, ob ich da die Zeit und die Muse habe, auch wirklich technisch nochmal was zu arbeiten. Manchmal ist es aber einfach auch gut, in dem, was ich gerade sonst so mache, wenn die Stimme auch mal einen Tag Pause hat.
Zum Beispiel jetzt eine Tournee mit 20 oder 30 Terminen am Stück oder nur mit wenigen freien Tagen dazwischen zu machen, was ja im Popgeschäft durchaus Alltag ist. Ist das für Sie mal eine Herausforderung, ein Ziel oder totaler Albtraum?
Nee, das wäre eine Herausforderung. Also wenn uns jemand eine Tour buchen möchte, herzlich willkommen. Aber natürlich ist es auch eine Herausforderung stimmlich. Darauf wollten Sie ja jetzt sicherlich gerade eingehen. Ich denke, der Vorteil ist an sowas, wenn man so weit geschafft hat, dass man 20 Termine an einem Stück unterwegs sein kann, dann hat man sonst drumherum nicht so viel. Das Problem ist in dem normalen Alltag, dass man dann halt zur Musikschule geht und dann hat man noch einen Chor und einer hat noch ein Vorspiel und dann muss man zu dem Abiturvorspiel. Das heißt, man macht drumherum total viel, indem man eh schon spricht oder singt, und das nimmt halt auch sehr viel Kapazität weg.
Umso schöner, dass die Kapazitäten da waren für dieses aktuelle, dieses zweite Album von Ricky Katz, nämlich That's Me. Ricky Katz ist außerdem live zu sehen mit Band und mit Trompeter Joe Kraus übermorgen im Tollhaus in Karlsruhe. Gibt noch Karten, vielleicht ein paar?
Es gibt noch Karten. Kommt vorbei, ich freue mich.
Und weitere Termine sind dann im Herbst geplant. Danke für den Besuch, Rieke Katz.
Danke für die Einladung.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Eleanor Krogmann. In der Technik war Michael Müller. Mein Name ist Fabian Elsesser. Machen Sie es gut.